und herzlich willkommen zu dieser Folge von Alles da, nur Ella nicht, Überleben ohne Kind. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass es euch gut geht und dass es euren Lieben gut geht, dass ihr gesund seid, dass ihr, ja, dass ihr ruhig bleibt und dass ihr diesen Fullstop in eurem Leben mit größtmöglichem inneren Frieden erlebt. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Ja, ich weiß ja nicht, wie ihr mit der Situation umgeht. Ich muss gestehen, am Anfang habe ich mich wirklich gelähmt gefühlt. Und jetzt merke ich aber irgendwie gerade, wie gut mir das tut. Also diese Ruhe. Und ich beschäftige mich gerade mit ganz vielen Dingen, die so in den letzten Monaten liegen geblieben sind. Also ja, was soll ich sagen? Sich selbstständig machen ist schon ein ganz schön großer Kraftakt, wie ich gerade feststelle. Diese Interviewfolge oder beziehungsweise die Podcast-Folge ist eine Interviewfolge. Ich interviewe Dr. Jens Frese, der ist bei mir zu Gast, weil er Experte für Sport- und Ernährungsimmunologie ist. Seit 20 Jahren berät er Patienten mit chronischen Erkrankungen, aber auch Profisportler. Und er ist Chefausbilder der Deutschen Trainerakademie in Köln, wo ich ihn auch kennengelernt habe. Warum ich ihn eingeladen habe? Weil ich wissen wollte, wie sich chronischer Stress auf unsere Reproduktionsfähigkeit auswirkt. Und er erzählt, warum man Kinder im Idealfall nicht planen sollte. Er erzählt, was im Körper passiert in Stresssituationen. Er erzählt, warum es nicht natürlich ist, unter Stress Kinder zu bekommen. Und er erläutert, warum es sinnvoll sein kann, in der Kinderwunschzeit zum Mental Coach zu gehen. Jens hat übrigens einen sehr interessanten Artikel veröffentlicht zum Thema, wie man sein Immunsystem auf das Coronavirus vorbereiten kann. Den packe ich natürlich, also den Link dazu zu dem Artikel packe ich auch in die Shownotes. Das Interview habe ich vor einigen Wochen mit ihm aufgezeichnet. Da gab es das Coronavirus schon, aber es war nicht die Situation, in der wir jetzt sind. Ich bin sehr gespannt, wie euch die Folge gefällt. So, ich sitze hier mit Dr. Jens Frese. Ja, vielleicht magst du gleich erstmal erzählen, was du alles machst, wo du eigentlich herkommst. Und ich weiß auf jeden Fall, dass du Coach bist, logischerweise. Autor, Wissenschaftler auf jeden Fall, Dozent.
Manchmal.
Ja, vielleicht magst du dich erstmal kurz vorstellen, wo du herkommst, was du studiert hast.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung.
Gerne.
Du hast gerade schon fünf Berufe erwähnt. Ja. Die mache ich alle zeitweilig. Mal das eine, mal das andere, weil sonst wird es einfach zu langweilig.
Ja, verstehe.
Ja, viele deiner Hörer sitzen in einem Beruf und fragen sich das wahrscheinlich am Wochenende auch mal. Mhm. Na, kann man nicht mal was anderes machen? Ja, und so mache ich halt viele, viele Dinge, die immer mal wieder Spaß machen und dann auch mal abgeschlossen sind. Und so bin ich eben über den Leistungssport, den ich sehr lange gemacht habe, über das Sportstudium bin ich überhaupt erstmal nach Köln gekommen, bin ich dann irgendwie zum nächsten Thema. Ne? Man fragt sich dann, okay, jetzt habe ich alles über Sport irgendwie erfahren, was kommt jetzt? So, und dann bin ich in meiner Berufslaufbahn über die Reha, über ambulante Reha, über Sportverletzungen und den ganzen Orthopädie-Kram, bin ich dann letztendlich ins nächste Thema gekommen. Ich habe mich dann immer gefragt, was mache ich jetzt? Und dann bin ich zum Thema Ernährung gekommen. Und warum bin ich da hingekommen? Weil ich selber sehr viele und große Probleme hatte mit der Ernährung. Na, als ich vorher studiert habe, da gab es noch keinen richtigen Ernährungsberater. Ja. Da gab es niemanden, der sich mit Sport und Ernährung hätte auskennen können. So habe ich selber ein bisschen rumexperimentiert, war auch so ein bisschen das Gespött der Wohngemeinschaft damals, weil ich hatte jede Woche eine neue Idee. Ja. Und letztendlich ging es um eine Darmstörung, die ich sehr, sehr lange hatte. Und die habe ich versucht, selber in den Griff zu bekommen. Und bin dann über ein Buch gestolpert, was ich hochinteressant fand. Und das habe ich gelesen, habe es umgesetzt und dann waren die Darmstörungen weg. So, und dann habe ich natürlich auch gedacht, okay, wow, jetzt will ich wissen, warum. Ja. Und dieses Warum begleitet mich halt seit 30 Jahren. Wenn ich es dann weiß, warum, dann kommt das nächste Thema. Und so integriert sich das immer mehr wie so ein Puzzle. Habe dann nochmal Neuroimmunologie studiert, weil ich einfach wissen wollte, wie ist so Körper, Seele, Geist, wie hängt alles zusammen, ja? Welche Achsen, was hat der Muskel mit dem Gehirn zu tun, was hat das Herz mit dem Gehirn zu tun, was hat der Darm mit dem Gehirn zu tun. Ja, warum sind viele Menschen müde, wenn sie eine Darmstörung haben oder auch andere Probleme?
Ja,
ja, das habe ich 2004, 2005 so ungefähr angefangen, mache ich bis heute, bewege mich also über das Thema Ernährung in alle anderen Lifestyle-medizinischen Themen rein. Also dazu gehört natürlich mein klassisches Grundprofil Sport, Bewegung. Bewegungsmangel ist heute ein Riesenthema. Ich habe aber natürlich auch Leistungssportler, Hochleistungssportler, die sich zu viel bewegen.
Das geht.
Die also im Übertraining sind, die also chronische Infekte haben, die Darmstörungen haben, die. Ja, da muss man einfach schauen, dass die immer so über Wasser bleiben,
ja.
Ja, damit die dann auch das nächste Turnier, den nächsten Wettkampf schaffen.
Mhm.
Ja, Riesenprobleme im Leistungssport. Ich sage immer, meine Leistungssportler sind eigentlich auch meine Patienten.
Mhm.
Ja, da gibt es eigentlich keinen Unterschied.
Ja.
Bis auf die wenigen, die sagen, okay, wie kann ich jetzt vielleicht über Ernährung, über Tuning, wir nennen das Metabolic Tuning, wie kann man da vielleicht noch die letzten 10 PS rausholen?
Ja.
Das sind so die Jobs, die ich mit den Leistungssportlern mache. Und ja, in meine Beratung, ich habe dann irgendwann nochmal promoviert.
Du sagst das so, als wenn das so.
Ich musste das irgendwann nochmal zu Ende bringen, sozusagen. Und habe dann über eine Idee promoviert, die ich selber hatte, und habe glücklicherweise jemanden gefunden, der gesagt hat: Finde ich cool, mache ich. Und ich habe einfach Leute in den Wald gestellt, in einen Naturpark, und habe geguckt, was passiert in der Blutbahn. Das war hochinteressant, weil alles, was ich vorher gelesen hatte, hat sich im Grunde dort innerhalb von wenigen Tagen gezeigt. Dass man, ja, zum Beispiel großes Thema für deine Hörer bekannt, Cholesterin.
Ja.
Ja, was machen wir für Klimmzüge, damit wir die Cholesterinwerte bei den modernen Menschen wieder runterdrücken? Ja. Da werden Milliarden US-Dollar ausgegeben, nur um so ein HDL hochzubringen und LDL runterzukriegen. Wir haben das in 4 Tagen gemacht. Also nach 4 Tagen Blutanalyse konnte man sehen, es hat sich alles völlig regeneriert.
Okay. In denen die Leute im Wald waren?
Ja, die waren im Wald, die sind gewandert, die haben sich bewegt, die haben nicht gegessen oder manchmal gegessen, also nicht so oft gegessen. Die haben andere Dinge gegessen, die man zum Beispiel jagen kann, die man auch sammeln kann, also Beeren und alles Mögliche, was man so findet. Da wir in Deutschland natürlich nicht jagen dürfen, haben wir es ein bisschen organisiert, damit die Jungs und Mädels nicht verhungern. Und das haben wir dann eben wissenschaftlich analysiert. Wir haben also insgesamt 4 Studien gemacht. Die letzte ist gerade eingereicht, die ist jetzt gerade in diesem, man nennt das in der Wissenschaft Review-Prozess, also wird jetzt von Gutachtern, wird das gelesen und irgendwann wird es veröffentlicht. Also meine Studien kann man alle frei runterladen, da muss man nichts kaufen, kann man sich alles durchlesen, wenn man will.
Super.
Es ist sowieso, man kann fast alles mittlerweile runterladen, weil wir haben Open Access in der Wissenschaft. Ne? Früher musste man immer dafür bezahlen, heute zahle ich als Autor und du kannst es frei runterladen.
Wahnsinn.
Meine letzte Publikation hat mich $1,500 gekostet.
Verrückt.
Also erstmal sitzt man ein halbes Jahr an der Publikation und da muss man
noch
Geld
dafür zahlen.
Ja. Aber so ist das in der Wissenschaft. Normalerweise machen das dann die Universitäten, die Forschungsprojekte, die das dann praktisch mit einpreisen.
Ja, okay,
der Vorteil ist, dass im Grunde jeder, der draußen alles nachlesen kann.
Ja.
So.
Vielleicht kannst du mir auch ein paar oder den Link noch sagen, wo meine Zuhörer eventuell was von dir finden. Dann kann ich das in die Show Notes packen.
Recherchiert, genau.
Ja, du bist hier.
Ja, das ist dann so ein Teil meiner,
meines
Berufs, sage ich jetzt mal. Wenn man das so 360 Grad ist, ein kleiner Kuchen ist die Wissenschaft. Dann habe ich ein Beratungsinstitut, wo ich eben all diese ganzen holistischen Themen, ganzheitsmedizinischen Themen dann nutze für schwere Fälle, also komplexe Fälle, komplizierte Fälle, wofür unser Gesundheitswesen eigentlich überhaupt nicht gemacht ist.
Ja.
Denn unser Gesundheitswesen ist ja so zusammengebaut, dass man kurzfristige Lösungen finden muss. Ja, jeder Mediziner, der im Gesundheitswesen arbeitet, hat 7, maximal 10 Patienten, 10 Minuten für seinen Patienten.
Ja.
Bei mir kommt man in der Erstanalyse nicht unter 90 Minuten raus. Das
Super.
Heißt, man muss sich richtig ausziehen und dann entsprechend auch wirklich alle Lebensthemen auf den Tisch.
Ja.
Und erst dann kann man eigentlich auch eine Analyse machen. Ja, dann kann man wirklich sagen, okay, gut, es sind ein paar Baustellen. Es ist nicht eine Baustelle, es ist nicht der eine Rezeptor, wie bei Insulin, der nicht mehr funktioniert.
Ja.
Sondern es sind viele Dinge, die sich letztendlich akkumulieren und dann am Ende das Fass zum Überlaufen bringen.
Mhm.
Ja, und das ist immer so das Bild, was ich für meine Patienten auch aufzeichne.
Mhm.
Wir haben dann so 7, 8 Themen. Und man wandelt dann immer so bei 80%, sage ich jetzt mal. Mhm. Das geht dann immer gut. Und wenn dann so ein kleiner Schlag dazukommt, ja, also da ist dann irgendwie die Mutter im Krankenhaus oder der Vater hat Alzheimer oder der Freund, keine Ahnung, hat seinen Job verloren. Mhm. Also all diese typischen Lebensthemen, ja, und dann auf einmal wird die Stresstoleranz durchbrochen.
Ja.
Und dann schafft der Organismus erst nicht mehr wieder in die, wir nennen das Homöostase, zurückzukommen.
Ja.
So, auf Fachdeutsch nennt man das dann eine Regulationsstörung. Mhm. Störung im Sinne von, der Körper schafft es einfach nicht mehr sozusagen, diese Waage zwischen Anspannung und Entspannung wiederherzustellen.
Ja, okay. Genau, das ist ja letztendlich auch das Thema, warum du hier in meinem Podcast bist. Mhm. Und zwar würde ich dich gerne bitten, ein bisschen auszuführen, das Thema Stress. Mhm. Weil chronischer Stress die Reproduktionsfähigkeit auch einschränken kann.
Ja.
Und viele Menschen sind ja inzwischen... Muss sogar, okay. Ja, kannst du vielleicht gleich mal erläutern, warum sogar muss. Mhm. Vielleicht kannst du auch ein bisschen was zu Stressoren erzählen. Aber du hast das ja schon angedeutet letztendlich. Ne? Also was kann alles Stressor sein sozusagen, wenn man jetzt versucht, ein Kind zu kriegen? Worauf sollte man achten?
Ja, man muss erstmal so unterscheiden für den Laien. Es gibt ja ein antreibendes Nervensystem und es gibt ein entspannendes, der Parasympathikus und der Sympathikus. Und der Sympathikus ist ja dafür da, dass wir morgens aus dem Bett springen, dann Berge versetzen.
So kein Frühstück brauchen.
Ungefähr bis nachmittags. Ja. Und dann so langsam kann man auch schon die Siesta einläuten. Und das hat der liebe Gott so vorgesehen. Die Stresshormonkurve geht morgens hoch und dann bis mittags etwa und nachmittags flacht sich schon wieder ab.
Ja.
Und irgendwann, wenn die Sonne untergeht, dann geht eigentlich auch unser Schlafhormonspiegel hoch. So, und dann dürfen wir auch müde werden. Was wir nur heute immer sehen, ist, dass die Leute im Grunde tagesmüde sind. Sie sind nicht nachtmüde, sondern tagesmüde. Das heißt, sie haben einen verschobenen Biorhythmus.
Ja.
Sie schlafen teilweise nachts nicht mehr und tagsüber sind sie nicht richtig wach. So, das ist immer ein Kernproblem. Das haben wir übrigens bei unseren Studien auch wunderbar gesehen, wenn man sich auf eine Isomatte legt und die Sonne geht unter und man ist nicht im Zelt und nicht in der Jugendherberge, dann sieht man eindeutig, wie die Natur das mal programmiert hat, nämlich Sonnenstrahlung. Sonnenstrahlung trifft auf das Auge, du bist innerhalb von 2 Minuten wach.
Ja.
Und wenn die Sonne untergeht, bist du innerhalb von 5 Minuten schläfrig.
Wahnsinn.
So. Das gleichen wir natürlich alles aus mit Tageslichtlampen und was wir alles tun, um unseren Biorhythmus zu zerstören.
E-Mails um 11 Uhr nachts beantworten.
24 Uhr sitzen wir da noch mit einem blauen Bildschirm. Eigentlich müssten wir einen gelben Bildschirm haben, weil Farbspektrum sich ändert.
Okay.
Blauer Bildschirm heißt Stress, gelber Bildschirm heißt Entspannung. Das heißt... Die Bildschirme, die wir um uns herum haben, die sind eigentlich Gift für den Biorhythmus.
Das wissen die Bildschirmhersteller nicht?
Doch, das wissen die schon. Deswegen hat Apple ja auch diesen verändernden Night-Modus da eingebaut.
Okay.
Ja, wir wissen das schon.
Mm.
Und das Problem ist nur, du musst ihn ja nutzen. Ne?
Okay.
Du musst dann immer auf den gelben Bildschirm abends gucken. Das ist nicht so richtig gut, finde ich. Also ich gucke auch lieber auf den blauen.
Ja.
Aber gut, dann macht man das Ding halt abends aus.
Ja.
Das ist dann die Alternative dazu.
Mhm.
Ja, du hast Stressoren erwähnt.
Ja, genau, Stressoren.
Ja.
Also
man muss, ich habe ja erwähnt, Sympathikus, Parasympathikus. Mhm. So, der Sympathikus ist etwas, was uns antreibt. Auf der anderen Seite werden in dem Moment natürlich andere Organsysteme vernachlässigt.
Mhm.
Was heißt das? Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn zum Beispiel ein Leistungssportler, wenn der auf... ich will nicht sagen, auf Droge ist, sondern wenn der jetzt stark unter Strom steht, der kommt in ein Stadion rein und wenn man da nicht ein bisschen nervös ist, dann kann man auch keine Leistung bringen. Ja? Also man braucht halt ein bisschen diesen Sympathikusreiz.
Ja. Ja.
So, und dann werden Stresshormone aktiv, die läuft man dann so über die 90 Minuten beim Fußball wieder ab.
Mhm.
Und während dieser 90 Minuten, wo man hoch angespannt ist, wo 50.000 Menschen im Kölner Stadion oder Dortmunder Stadion zugucken, Dortmund sind es ein bisschen mehr, dann spielen bestimmte Organsysteme keine Rolle.
Mhm.
Wie zum Beispiel der Verdauungsapparat, wie zum Beispiel der Reproduktionsapparat.
Mhm.
Ja? Unter Stress, unter Flucht und Kampf Kinder zu kriegen, das hat der liebe Gott einfach nicht vorgesehen.
Ja.
Das passt nicht zusammen.
Ja.
So. Mhm. Nur ist es eben so, dass wir heute ja nicht alle mehr ins Fußballstadion gehen. Ja, wir gucken zwar zu, aber da unten spielen ja nur 11 Leute. Mhm. So, und drumherum stehen 50.000 mit einem Bierchen in der Hand, ja, mit einem Lachsbrötchen oder was weiß ich, die essen.
Ja, Lachsbrötchen.
Und haben sich natürlich überhaupt nicht bewegt, haben sich wahnsinnig aufgeregt über die Schiedsrichterentscheidung. Und das hat eigentlich die Natur nicht vorgesehen. Mhm. Also sich aufzuregen und dann sich weiter zu bewegen, das ist eigentlich so der normale Turnus.
Ja.
Ja? Und deswegen ist auch Stress und Bewegung verkoppelt.
Okay.
Ja? Mhm. Nur das können Sie natürlich niemandem in dem Büro sagen. Ja?
Ja.
Also wenn jemand Zeitdruck hat oder er muss abliefern, ja, er muss Termine einhalten oder vielleicht Deadlines einhalten.
Das heißt also, das wäre eigentlich besser, wenn der, keine Ahnung, eine halbe Stunde joggen gehen würde oder Sport machen würde tatsächlich und dann wieder an den Bildschirm und spazieren. Die Aufgabe zu Ende macht.
Spazieren
das
gehen,
wäre ideal.
Schnell spazieren gehen. Steve Jobs hat das jeden Tag gemacht.
Ja, okay, wusste ich gar nicht. Okay.
Ist mit seinem Chefdesigner jeden Mittag eine Stunde schnell spazieren gegangen.
Und dabei haben sie sich unterhalten und
Ideen
entwickelt.
Nein.
Nee, das nicht.
Sind die einzigen beiden, die nicht in die Kantine gegangen sind. Wer hat die Produkte entwickelt? Ja, die beiden.
Ja, klar.
Ja. So, also da kann man das ein bisschen abgucken.
Okay.
Also nochmal zum Grundverständnis. Wir sind unter Strom oder wir sind nicht unter Strom.
Ja.
Und Reproduktion und auch Verdauung ist etwas, was man nicht unter Strom macht.
Ja. Ja. Im besten Fall.
Im besten Fall, ja. Das ist ja der Grund, warum die Südländer, die Mediterranean Countries, also es gibt ja die Mediterranean Diet, die ist in der Wissenschaft übrigens die Nonplusultra-Diät.
Ja.
Und wenn man dann mal häufiger in Spanien und in Griechenland und so weiter war, dann weiß man auch, wann die essen. Ja.
Ja.
Nämlich, wenn die Sonne untergeht.
Ja.
So, hier in Deutschland ist das alles anders. Ja? Der Deutsche hat einen anderen Darm und der deutsche Darm kann nach 18 Uhr kein Salatblatt mehr verdauen und er kann auch keine Gemüse mehr verdauen und so. Hier ist alles anders. Nur die Italiener und so machen uns das vor, wie es eigentlich
ist. Ja. Also das wäre tatsächlich auch aus deiner fachlichen Sicht, ist das tatsächlich, wäre das gut.
Ja, man darf sich das jetzt nicht von den jungen Italienern abgucken, die sind auch alles letztendlich Modern Lifestyle, aber wenn man so auf die alten Spanier, auf die alten Griechen, wenn man sich den Lifestyle anguckt, dann sehen wir ja auch, wo die sogenannten Blue Zones sind. Das sind die Zonen, wo die ältesten Menschen leben.
Mhm.
Und die leben unter anderem da, wo man eben diesen Lifestyle, diesen alten Lifestyle pflegt.
Mhm.
Ja?
Spannend.
Also Siesta und dann nachmittags noch mal ein bisschen was und abends dann Essen, sehr lange, 3-4 Stunden. Als ich das erste Mal in Spanien war, vor 40 Jahren, da habe ich das noch so erlebt. Da war das noch so üblich. Die einzigen, die man da gesehen hat, waren Holländer, Engländer und Deutsche. Ja, die haben sich dann ihren Puta in der Mittagssonne geholt, aber von den Einheimischen war niemand draußen.
Gesehen.
Ja. Und daran kann man erkennen, wie wir alles so umdrehen. Ja. Wir also praktisch nicht mehr mit der Natur, sondern alles praktisch gegen die Natur ausrichten. Und ja, wir kommen zurück zum Thema Stress. Es gibt eine sehr, sehr schöne Feldforschung von einem der berühmtesten Stressforscher, der nennt sich Robert Sapolsky. Dieser Robert Sapolsky, der ganz lustiger Vogel, der Stanford-Professor, also einer der, ich sag mal, 5 besten Universitäten auf der Welt. Und der macht seine Vorlesungen in Badelatschen. Der hat einen 3 Meter langen Bart und er hat eine Mähne, die geht auch Richtung Boden. Und das ist so ein Typ, der hat schon zu seinen Doktorzeiten hat der in Kenia in einem Graben gelegen und hat Paviane untersucht. Da gibt es ein schönes Hörbuch dazu, das heißt Mein Leben als Pavian.
Okay.
Und der hat jahrelang Feldforschung gemacht, immer an der gleichen Stelle. Der hat also so ein Pavianrudel sich ausgeguckt und dann hat er die narkotisiert und hat entsprechend dann Stresshormone gemessen. Und hat geguckt, wie sich das so verschiebt in den Rudel, in dem Rudel mit den Hierarchien.
Mhm.
Also das, was wir heute aus unseren Unternehmen kennen. Da gibt es die Chefetage, dann gibt es so die Sandwich-Etage und dann gibt es die jungen Wilden da unten, die alle nach oben wollen. So.
Ja.
Und so ist das natürlich bei Schimpansen und bei anderen Affenarten auch.
Letztendlich auch.
Ja, die bekriegen sich bis aufs Messer, um dann an die Filetstücke zu kommen oder eben an die Weibchen
an die
zu kommen.
Frauen,
genau. So, das konnte man zu meiner Jugendzeit auch noch erkennen. Heute hat man Tinder und die ganzen kleinen Helferlein.
Ja.
Ja. Das ist heute alles ein bisschen einfacher geworden.
Einfacher oder schwerer? Das weiß ich gar nicht.
Ja, aber okay, ist weiß ich auch nicht, aber ich sehe das immer nur links und rechts, wie Leute da in den Tindern rumblättern. Ja. Naja, egal. Wo war ich denn?
Paviane.
Paviane, genau. Und dann hat er daraus eine weltanerkannte Stressforschung gemacht. Nicht er alleine, aber er hat dann gesehen, dass einfach, wenn sich Hierarchien verschieben, wenn zum Beispiel von unten jemand andockt, oben an die Chefetage, ja, dann kriegt derjenige, der da oben als Chef fungiert, kriegt eine wahnsinnig hohe Stressreaktion. Ja. So, und das hat der liebe Gott vorgesehen, ja, sich einmal richtig aufregen, aber dann den Stress abschalten.
Okay.
Ja? Also was wir gut können, ist einen hohen Stress entwickeln, ja? So wie wir das aus dem Sport kennen. Ja. Ja? Denk mal an Oliver Kahn, ne? Der hat teilweise seinen Gegenspieler in den Ohr gebissen. Das hatte schon was Animalisches.
Auf jeden Fall.
Ja? Da muss man nochmal bei Google in die Bilder reingucken, dann sieht man solche Fotos. Der ist teilweise den Spielern an die Gurgel gegangen, weil der war so motiviert, dass der praktisch in diesem Kampfmodus voll drin war. So, und man muss aber aus dem Kampfmodus irgendwann rauskommen.
Ja.
So, und wenn man nach 90 Minuten oder nach, keine Ahnung, einer Stunde da rauskommt, dann schaltet sich der Parasympathikus ein. Und der Parasympathikus balanciert wieder alles.
Ja.
Ja, der balanciert das aus. Und dann können auch wieder die parasympathischen Funktionen aktiv werden. Und das ist eben zum Beispiel die Verdauung und das ist die Reproduktion. Ja. Jetzt haben wir durch unsere moderne Umwelt, die wir in den letzten, vielleicht 60, 70 Jahren dramatisch verändert haben, mit der Erfindung des Kühlschranks in den 60er Jahren, also die ganzen Haushalte ihre ersten Kühlschränke haben unser Ernährungsverhalten verändert. Wir haben dann über Internet unser Bewegungsverhalten verändert. Wir sitzen seitdem mehr.
Ja.
Es gibt heute ein E-Bike, das heißt, man fährt zwar Fahrrad, aber mit Starthilfe und mit, man braucht eigentlich die Oberschenkelmuskulatur nicht mehr dafür. Und ja, wir haben das Smartphone, das hat natürlich auch alles verändert oder die mobile Welt. Ne?
Ja.
Und so muss man heute sich kaum noch bewegen. Auf der einen Seite, man bekommt aber auch die Nahrung sehr einfach.
Mhm.
Ja?
Auf jeden
Weiß
Fall.
Auch von meiner Großmutter, die hat jeden Abend auf dem Feld gestanden und hat dann ihre eigenen Tomaten gehabt. Und wir haben selbst noch geschlachtet, weiß ich auch noch. Dann hingen da die Schweine irgendwie an der Wand. Ja. Habe ich so als Kind mitbekommen. Und heute geht man aus der Haustür, ne, nimmt sich irgendwo ein To-Go-Brötchen und einen To-Go-Kaffee und dann geht man ins Büro. Und wenn man dann Hunger hat, dann geht man wieder runter. Irgendwo ist immer eine Bäckerei.
Ja.
Und das führt dann natürlich auf Dauer zu einem Fehlverhalten. Und der Zucker- und Kohlenhydratkonsum, der immens ist, und auch unsere Fachgesellschaften sagen ja, wir sollen etwa 50% Kohlenhydrate essen, wo ich bis heute immer noch nicht weiß, ist das Industrieempfehlung oder ist das wirklich eine ernährungswissenschaftliche Empfehlung?
Okay.
Das kann sich ja dein Hörer dann selber beantworten.
Da kann sich mal an dich wenden.
Genau, das hat ja aber viel mit dem Gehirn zu tun, weil eben Zucker sediert, Zucker dockt an ein Belohnungssystem im Gehirn an. Und der Vorteil von Zucker ist, dass wir kurzfristig beruhigt werden. Das heißt, wir kommen kurzfristig aus der Stressspirale raus und kommen in so eine Art parasympathischen Erholeffekt.
Ja.
So, das Fatale an Zucker ist nur, der kommt dann wie so ein Bumerang innerhalb von 60, 90 Minuten wieder zurück.
Ja. Dann hat man wieder Appetit.
Immer wieder Hunger, da muss man sich wieder belohnen. Ja. Dann nimmt man wieder einen Kaffee und schüttet sich zwei Teelöffel weißen Haushaltszucker dort rein. Und das ist eigentlich ein ständiges Craving vom Gehirn, damit wir kurzfristig aus diesem Stress herauskommen. Denn heutzutage wirken die Stressoren ja nicht mehr eine halbe Stunde und nicht eine Stunde, sondern du hast ja jeden Tag deine Deadlines.
Absolut. Und man hat natürlich auch, man hat ja nicht nur den Job, man hat auch noch Familie, man will noch zum Sport, man möchte sich noch weiterbilden und was weiß ich nicht alles, vielleicht noch finanziellen Stress. Also es sind ja schon mehrere Sachen.
Also mein Coach-Ausbilder, ich habe eine systemische Coach-Ausbildung gemacht vor einigen Jahren, der hatte jetzt von fachlichen Dingen überhaupt keine Ahnung. Mhm. Aber der ist Professor für Coaching und für Mediation und so weiter. Und der hat auch ein Buch rausgebracht, da hat er so eine Gleichung aufgemacht. Wie wir heute leben. 100% Familie, 100% Beruf, 100% Ich ergibt unterm Strich 300% Stress.
Ja,
ich glaube, das ist eine sehr, sehr einfache
sehr
Rechnung,
ja.
die das ziemlich deutlich macht. Wir wollen heute alles perfekt machen.
Ja. Und dann kommt offensichtlich falsche Ernährung hinzu.
Ja, das ist dann die Kompensation.
Zu wenig Bewegung.
Genau.
Und das in Kombination führt zu chronischem Stress.
Genau. Das sieht man dann in Familien. Also jeder hat seine Hobbys, die müssen gepflegt werden. Ja. Jeder hat seine Karriere. Dann nebenbei muss man die Kinder auch noch perfekt erziehen. Ja, die müssen dann auch sehr früh auch alles perfekt können, ja. Bis hin zu Englisch, Chinesisch, das müssen die am besten schon vor der Schule können. Also wir übertreiben es einfach.
Auf jeden Fall.
Ja. Also das Stresslevel, ich bin ganz froh, meine Frau sagte das auch vor einer Weile, ich bin ganz froh, dass ich in der heutigen Welt nicht groß werde, weil uns haben sie noch in Ruhe gelassen.
Auf jeden Fall. Und man konnte Partys feiern, ohne dass das Video auf Facebook hochgeladen wurde.
Ja, genau. Dieser Effekt. Ne? Also wir hatten nicht diesen Zwang, sich immer zu präsentieren und immer gut auszusehen.
Immer gut aussehen zu müssen.
Ja, furchtbar anstrengend. Genau, das gab es alles nicht. Wir hatten einen Lederball und dann hat uns das den ganzen Nachmittag auf den Sportplatz getrieben.
Ja.
So, die Mädels haben was anderes gemacht. Gummitwist oder
was auch immer. Habe ich viel gespielt, auf jeden Fall, ja, absolut. Okay, und wie beeinflusst dieser chronische Stress dann den Hormonhaushalt?
Ja, das ist relativ einfach zu sagen. Ich hatte vorhin schon erwähnt, wir haben ein Stresshormon, das nennt sich Cortisol, was im Übrigen auch von dem Herrn Sapolsky intensiv untersucht wurde. Und
der mit dem Pavian.
Der mit dem Pavian.
Okay.
Und diese Cortisolkurve, die hat einen Biorhythmus. Das heißt, die geht morgens hoch, ohne dass wir etwas dafür können.
Ja.
Und die geht, wie ich sagte, gegen Mittag schon wieder ein bisschen runter.
Ja.
So, und dann, diese Kurve ist eigentlich da an einem Sonnenstand orientiert. Das heißt, die Sonne geht auf, der Cortisolspiegel geht vorher schon hoch und geht dann mit abnehmender Sonne auch wieder runter. So, und dann kommt das Melatonin durch, ja, da steigt der Melatoninspiegel und dann werden wir normalerweise müde. Das ist der normale Cortisolverlauf.
Ja.
Jetzt haben wir, wie gerade schon gesagt, sehr viele Stressoren in unserer modernen Welt und die sorgen dafür, dass unser Cortisolspiegel dauerhaft 15% zu hoch ist. Ja.
Okay.
Jetzt muss man wissen, wer produziert denn eigentlich Cortisol? Das ist in diesem Fall die Nebenniere oder das Nebennierenmark produziert Cortisol. So, der Auftrag, Cortisol zu produzieren, kommt vom Gehirn. Das bedeutet, wir haben auf der einen Seite haben wir einen natürlichen Rhythmus, auf der anderen Seite haben wir aber auch einen vom Gehirn gesteuerten Ausstoß von Cortisol. So, und wenn man jetzt pausenlos 8 Stunden, vielleicht 10, 12 Stunden unter Strom steht, ja, dann hast du natürlich eine pausenlose Erhöhung von Cortisol. Das heißt, dein Cortisol-Level ist dann meinetwegen 10% dauerhaft erhöht. Man kann sich vorstellen, dass irgendwann so ein Organ, in diesem Fall die Nebenniere oder das Nebennierenmark, irgendwann sagt, so Freunde, jetzt reicht's mir, ja, jetzt schalte ich mal ein bisschen runter.
Und das ist nur in Anführungsstrichen, nur 10% reicht das schon?
Es kommt auf die Dauer an. Ne? Also wenn das jetzt über Monate, über Jahre wirkt, ja, dann sind 10% relativ viel.
Okay, wow.
So. Das kann man auch einfach messen. Da gibt es so ein Cortisol-Tagesprofil. Das macht man über einen Speichel, kann theoretisch jeder machen.
Okay.
Und dann kannst du im Vergleich zu Normwerten erkennen, ob du ein bisschen drüber liegst oder drunter liegst. So, und wenn dieser Cortisolhaushalt langsam runtergeht, weil die Nebenniere das nicht mehr produzieren möchte.
Ja, weil sie sagt, das ist zu viel.
Ja, ich sage, das ist zu viel. Ich muss mich mal erholen von dem ganzen Stress. Dann schaltet die uns einfach ab. So, und das ist das, was die, die Menschen erleben, wenn sie so eine Art Burnout bekommen. Also wenn sie in einem Vorstadium des Burnouts sind, dann kommt die Müdigkeit durch.
Ja.
Dann nennen wir das Erschöpfung. Ja? Und diese Erschöpfung, je nachdem, Sportler kennen das, das dauert dann 2 Tage, wenn man ordentliches Krafttraining gemacht hat. Aber man kann sich eben auch so erschöpfen, dass es Monate dauert.
Ja.
Dazu kommen noch kleine Infektionen dazu. Manche haben dann noch ein pfeifisches Drüsenfieber oder ein Herpes oder sowas. Und diese Viren, diese alten Viren wie Herpesviren, die wir alle drin haben, ja, jeder hat die.
Ja.
Durchseuchungsquote liegt bei 99, irgendwas. Ja, die melden sich dann, ne? Wenn dein Körper gestresst ist, wenn dein Körper geschwächt ist, das Immunsystem leicht reduziert ist, denn Stress reduziert natürlich das Immunsystem.
Ja.
Ja, die Verdauung, das Reproduktionssystem, aber auch das Immunsystem.
Ja.
Dann steigt die Infektanfälligkeit an. Und das ist alles im Grunde ein Zeichen dafür, spring aus dem Hamsterrad raus. Ja?
Okay.
Und irgendwann sagt unser Körper, bevor wir jetzt sterben, weil wir uns gar nicht mehr erholen, jetzt halte ich mal das Hamsterrad an. Mhm. Und dann hast du einen Burnout.
Ja, okay.
Ja, und der Burnout ist eigentlich besser als eine tödliche Erkrankung zu haben.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Wenn man gerade so in der Kinderwunschzeit ist, sagen Verwandte ganz oft so, fahrt doch mal in Urlaub und entspannt euch. Das hasst man, das will man nicht hören. Das findet man ziemlich doof, diese Aussage. Aber ich würde es jetzt so interpretieren, deine Ausführungen, dass das tatsächlich gar nicht so verkehrt ist, dieser Ratschlag.
Ja, wenn du jetzt mal 30 Jahre zurückdenkst, als deine Eltern sich das überlegt haben. Ja, vielleicht 40 Jahre. Ja. Also ganz jung sind wir doch nicht mehr. Ja, haben die sich das wirklich überlegt?
Nee. Also ich glaube, in meinem Fall tatsächlich nicht so wirklich.
Oder haben die einfach Kinder bekommen?
Ja.
Genau. Meine Mutter hat mit 19 ihr erstes Kind bekommen. Und ich habe mit ihr mal kürzlich drüber gesprochen und die haben da nie drüber nachgedacht. Ja. Die Kinder sind einfach gekommen.
Ja.
So, und da fängt es schon an. Heute Katastrophe, wenn man mit 19 ein Kind kriegt. Ja? Das ist die beste Zeit eigentlich, um Kinder zu bekommen. Heute ist es eine Riesenkatastrophe. Kind, denk an deine Ausbildung und so weiter. Wir haben aber auch kein Umfeld dafür geschaffen. An den Unis und so weiter. Nee, du rennst irgendwie mit 21 an der Uni rum und niemand passt auf dein kleines Kind auf.
Ja.
Früher war das normal. 30, 40 Jahre zurück hat man mit 19 bis 24
absolut
seine Kinder
bekommen. Meine Mutter hat mich mit 27 gekriegt und die war damals schon spät gebärt. Ja, da haben schon geguckt, die Ärzte, warum sie denn erst mit 27...
Heute musst du erst zwei Studiengänge absolviert haben und du musst erstmal dein festes Gehalt haben und so.
Aber
und
das ist natürlich das Mindset, das man sich selber natürlich auch auferlegt. Das erkenne ich mich total wieder. Ja. Deswegen habe ich auch relativ spät...
Und dann fängt man an, Kinder zu planen.
Ja.
Das ist das Dümmste, was man machen kann.
Ja? Absolut.
Weil das hat die Natur überhaupt nicht vorgesehen.
Ja.
Ja? Planung, das funktioniert bei der Reproduktion überhaupt nicht. Ja, und das wissen auch manche, vielleicht auch deiner Zuhörer. Dann geht man auf so eine Kegeltour und dann lernt man jemanden kennen und dann einmal Bums funktioniert.
Ja.
Zwillinge.
Ja.
Könnte ich dir jetzt aus dem privaten
Umfeld... Ich kenne tatsächlich auch jemanden, wo das angeblich auch so passiert ist.
Zwei, drei Beispiele.
Ja. Also weil man da entspannt ist, höre ich da aus. Man es nicht geplant hat. Und,
Weil man kann im Flucht- und Kampfmodus keine Kinder produzieren. Wenn man sagt, und jetzt muss das gehen, und jetzt planen wir das. So weißt du, so 20.10 Uhr und dann geht's los. Ne?
Ja.
So, das ist völlig wieder natürlich.
Mhm.
Das ist Quatsch.
Mhm.
Ja.
Das heißt, was würdest du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern raten?
Ja, ich würde raten, sich einfach von diesem Wunsch ein Stück weit zu entspannen. Und es ist häufig so, dass in dem Moment, wo man nicht mehr drüber nachdenkt, da funktioniert es dann auf einmal wieder.
Mhm.
Ja? Weil die Verspannung kommt aus dem Gehirn und die Entspannung auch. So, deswegen brauchen die Leute auch keinen Arzt, sondern die brauchen einen Mental Coach. Ja, das sage ich jetzt nicht nur, weil ich sie ausbilde, sondern weil ich davon überzeugt bin. Ja?
Mhm.
Weil das alles beginnt im Gehirn. Ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt eine Inzidenz von Schilddrüsenerkrankten bei Frauen von, weiß ich nicht, 40-50%. Muss ich in die Statistiken gucken. Aber eine Schilddrüse wird nicht aus der Schilddrüse herausgespeist, sondern aus dem Gehirn.
Ja.
Das ist Hypothalamus-Hypophyse. Und wenn deine Sinnesorgane eine stressige Umwelt wahrnehmen, dann muss die Schilddrüse mehr tun. Dann muss die Nebenniere mehr tun. Dann musst du mehr in diesen Flucht-Kampf-Modus übergehen. Ja? So, und da sehen wir ja anhand der Schlafstörungsstatistiken und so weiter, dass sich das dramatisch verschiebt.
Absolut,
ja. Und wenn man also nachts irgendwann nicht mehr schlafen kann, dann kann man auch keine Kinder mehr produzieren.
Mhm.
Ja, weil man halt daueraktiv ist.
Ja. Das klingt irgendwie logisch.
Dauergestresst. In der Wissenschaft sagt man Overstressed Syndrome.
Okay. Und da gibt es wahrscheinlich keine Studien, kann man wahrscheinlich sehr schlecht messen, ne? Aber wie das auf Reproduktion auswirkt, also sich zahlenmäßig in Prozent oder so, oder was würdest du schätzen?
Ja, schwer zu sagen, müsste ich nachgucken.
Ne?
Da gibt es bestimmt Studien und Statistiken, habe ich noch nie nachgeguckt, aber ich argumentiere jetzt einfach über die Biologie.
Ja,
die Biologie hat das einfach nicht vorgesehen. Und deswegen mein Appell wäre, Kinder nicht zu planen. Nicht zu sagen, so jetzt zwei Gehälter und jetzt können wir mal ein paar Kinder in die Welt setzen.
Aber es ist natürlich leichter gesagt als getan, weil man natürlich einfach von der Gesellschaft natürlich beeinflusst ist, logischerweise.
Ja, klar,
das fällt einem nicht selber ein,
sondern... Man muss auch der Gesellschaft sagen, hört mal, wenn eine Frau mit 21 Zwillinge kriegt, das ist okay, das ist gut, das ist... Ja, so hat
genau.
die Natur es gewollt.
Absolut. Ja? Aber das ist ja definitiv nicht vorgesehen.
Ja.
Ne? Also,
aber als ich noch Kind
die ganzen
war,
Akademikerinnen,
da waren die Großeltern noch nebenan. Ja. Da waren wir in einem kleinen Familien, in einem großen Familienkontext. Und irgendeiner hat die Kinder immer betreut.
Ja.
Aber heute leben wir alle so amerikanisch. Ja, wir sind alle total verteilt. Ne? Der eine, also ich sehe es bei meinem Bruder, der hat zwei kleine Kinder.
Ja.
Meine Mutter mit 75 muss da immer hinfahren. Das sind 2 Stunden Autofahrt.
Wahnsinn.
Ja, und der fällt das natürlich jetzt auch schwer.
Mhm.
Ja, und das ist also ein ständiges Familienmanagement.
Mhm.
Ja, weil jeder hat seine Hobbys. Ja.
Mhm.
Da muss man natürlich, mein Bruder ist großer Handballfan, der ist ständig weg, der ist am Wochenende weg. So, also irgendwo bleibt immer irgendwas auf der Strecke.
Auf jeden Fall.
So,
alles 100%
man hat am Ende des Tages hat man immer so das Gefühl, man ist nicht gut genug, weil man hier zu wenig ist und da ist man zu wenig. Also man hat immer so eine Art Mangel, psychologischen Mangel.
Mhm.
Ja? Anstatt mal drauf zu gucken, was man alles hat, was man alles Positives in seinem Leben fand. Und dass manche Sachen auf der Strecke bleiben, das ist einfach so.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Es passt in so ein Fass eben nur 100% hinein.
Ja.
110 geht nicht. 110 ist Symptom.
Mhm.
Okay. Ja? Und ein Symptom ist eben nicht reproduzierbar zu sein.
Ja. Ja. Aber das Alter spielt auch natürlich eine Rolle. Ich habe Gesprächskreise etabliert bei mir.
Mhm.
Und da war gestern einer und da haben wir auch darüber gesprochen, es sind mehr Frauen da als Männer, das ist ja meistens so. Und da haben wir halt überlegt, dass das in der Schule einem gar nicht beigebracht wird, dass man ab einem gewissen Alter, dass die Fruchtbarkeit extrem sinkt.
Ja.
Ja. Also mir war das nicht bewusst. Also für mich war tatsächlich von vornherein klar, ich studiere erstmal ein guter Job und wenn ich dann den richtigen Mann finde oder an meiner Seite habe, dann erst ein Kind. Ne? Also das so war ich halt immer, habe ich mich selbst programmiert. Ne? Und irgendwie war mir nicht bewusst, dass ab 35, ich glaube, das fängt ja schon früher an, ne? Aber 35 gilt man, glaube ich, als Spätgebären.
Ja. Aber wir haben eben es versäumt, das Umfeld dafür zu schaffen.
Absolut, total.
Ja, wir haben
die Struktur, klar.
Frauen studieren heute genauso viel wie Männer. Das war zu meinen Elternzeiten
sogar
anders.
Mehr, glaube ich sogar, oder?
Wahrscheinlich sogar mehr.
Ja.
So, aber wir haben die Infrastruktur überhaupt nicht. In den skandinavischen Ländern haben die das.
Ja.
Ja, da gibst du deine Kinder dann eben irgendwie bei deinem Kinderhort in der Firma ab. So, das passiert ja jetzt hier auch. Ja, aber natürlich noch nicht so organisiert und so flächendeckend, wie das in anderen Ländern der Fall ist.
Wobei die Infrastruktur ist die eine Sache. Ne? Das Ganze, ich bin auch Soziologin, ne? Aus soziologischer Sicht ist es natürlich einfach, ist es ja auch dieses Ideal. Ne? Frauen bleiben erstmal zu Hause, man ist eine Rabenmutter, wenn man das Kind, keine Ahnung, mit 4 Monaten jemandem anderen anvertraut und so weiter. Ne? Also das ist ja tief verwurzelt irgendwie in der deutschen Seele, habe ich das Gefühl. Vielleicht ändert sich das gerade. Ja,
das,
ne?
Aber ist gesellschaftlicher Druck, ne? der da entsteht. Einer fängt damit an. Ich meine, wann haben die Eltern angefangen, die Kinder mit dem Auto nach zur Schule zu fahren?
Ich weiß nicht, zu meiner Zeit nicht. Ich bin tatsächlich zur Schule gelaufen oder mit dem Fahrrad gefahren.
Ich weiß noch, mein Vater hat mir 50 Mark hingelegt und hat gesagt, sieh zu, wie du zur Schule kommst.
Echt?
Ja, ich bin irgendwie hingekommen.
Okay.
Entweder hast du getrennt einen mit dem Fahrrad oder mit dem Bus. Und heute, irgendjemand hat da mal angefangen, irgendwie mit dem SUV seine Kinder da vorzufahren.
Ja.
Und das ist Standard. Das macht jeder.
Ja, weil da, glaube ich, auch einfach auch eine Angst dazu gekommen ist. Meinem Kind könnte etwas passieren, wenn ich das nicht tue. Ne?
Ja klar, wir haben anstatt,
wenn ich mir den Kölner Verkehr angucke.
Anstatt 3 Fernsehsender haben wir heute 300. Das heißt, irgendwo läuft immer eine Panikmache.
Ja,
und das sind die Stressoren,
die auch noch dazukommen.
Die unbewusst dazukommen.
Mhm.
Das heißt, was verkauft sich denn im Journalismus gut? Das sind doch alles Krisen. Ja. Krise.
Ja.
Wenn ich mich abends vor die Tagesthemen setze, dann ist ja alles Krise. Ne?
Mhm. Absolut. Wobei interessanterweise gibt es, das ist ein anderes Thema, gibt es tatsächlich so einen Trend konstruktiver Journalismus, also positiv und konstruktiv. Ne? Also wie kann man, okay, da gibt es einen Missstand, und wie könnte denn
Es gibt ja diesen uralten Spruch, die Dosis macht das Gift.
Mhm.
So, und die Dosis an Panikmacher, an angstauslösenden Faktoren, die ist einfach mittlerweile so groß, dass unser Gehirn das nicht mehr checkt. Was ist jetzt wirklich normal und was ist ja, was muss man auch wirklich ernst nehmen?
Ja. Ja,
also wenn so ein Coronavirus sich ausbreitet,
muss ich jetzt auch sofort dran denken.
Dann muss man das schon mal ernst nehmen und da hoffe ich einfach, dass die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, weiß, was sie tut. Da vertraue ich jetzt einfach mal.
Ich auch. Ja. Wenn die Chinesen sie reinlassen, aber ich glaube, das haben sie inzwischen getan. Aber wir schweifen ab. kann Stress, also ich habe mir noch die Frage aufgeschrieben, kann Stress auch die DNA langfristig verändern? Wenn jemand über Jahre, Jahrzehnte vielleicht sogar in einem stressigen Job oder im stressigen Umfeld gefangen ist?
Klare Antwort, nein. Mhm. Warum? Weil Genetik ist etwas, was da liegt. Mhm. Für die Leute, die sich nicht auskennen oder die denken, okay, was ist das jetzt? Man muss sich das so vorstellen wie so ein Klavier. Ja? Im Klavier hast du viele Tasten. Aber die Tasten sind da, ob du willst oder nicht. Ob du jetzt spielst oder nicht, die sind immer da. Mhm. So ist das Genom ist immer da. Mhm. Aber ob du diese Gene auch tatsächlich abrufst, ob du sie aktivierst, ja, das ist eine andere Frage. Das nennt man Epigenetik.
Ja.
Epigenetik sagt, wie werden diese Gene abgelesen? Mhm. Ein Beispiel, wenn ich also 18 Stunden unter Strom stehe, dann müssen natürlich Gene mehr abgelesen werden, die dafür verantwortlich sind, dass Stresshormone gebildet werden. Mhm. Ja, das sind Proteine, die müssen dann entsprechend abgelesen werden und die müssen zusammengebaut werden. Oder wenn jemand sehr viel und sehr häufig isst, dann muss mehr Insulin produziert werden. Mhm. Ja, und dafür sind Gene zuständig. Und das Drumherum um unser Genom, das nennt man das Epigenom. Mhm. Das Epigenom ist praktisch, sind viele verschiedene Schlüssel, die unsere Gene aufschließen.
Ja.
Damit das abgelesen werden kann, um zum Beispiel Cortisol zu produzieren. So, und umso häufiger dieses Epigenom aktiviert wird, umso mehr wird dann das Gen zum Beispiel für Cortisol oder die Gene, die dieses Protein produzieren, abgelesen.
Mhm.
So, und natürlich ist es dann eben auch so, dass die Umweltreize, die Stressreize dann dafür sorgen, dass bestimmte Klaviertasten mehr gedrückt werden.
Mhm.
Ja? Und andere wiederum weniger. Und das kommt natürlich irgendwann auch zu einer Disbalance.
Mhm.
Ja.
Okay. Ich habe mir noch aufgeschrieben, kann dieser chronische Stress auch Fehlgeburten erklären?
Naja, er kann auf jeden Fall erstmal erklären, dass man nicht gebärfähig ist. Das haben wir, glaube ich, schon so halbwegs geklärt.
Mhm.
Ja? Weil ich sozusagen im falschen Programm bin.
Ja.
Ja?
Mhm.
Ja, es ist durchaus denkbar, da müsste man jetzt mal ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen, dass, ja, wenn man, ich sag mal in Anführungsstrichen, trächtig ist, das kann natürlich auch ein mentaler Stress sein.
Mhm.
Ja? Dass man jetzt zum Beispiel, Frauen haben ja die Fähigkeit, viel mehr in etwas hinein zu interpretieren, als wir Männer das können. Ja, wir Männer sind ja im Grunde nur...
Schön, dass du Fähigkeit sagst.
Wir geben ein paar Samenzellen dazu und ansonsten koppeln wir uns dann auch schon wieder ab. Ja, also das, einer meiner Professoren hat eine wunderschöne Untersuchung dazu gemacht. Der ist Neuroanatom und der hat den Orgasmus bei Männern und Frauen im MRT untersucht. Mhm. Und da kam eben sehr schön raus, dass die Männer im Grunde ein bisschen stumpf sind. Ja. Also bei den Männern flackert nicht allzu viel auf. Ja, du kennst den Spruch, wie lange hast du noch gemacht, Schatz?
Ja,
ja, aber so ein bisschen ist das leider auch. Wenn man das neurologisch betrachtet, ist das eben so, dass bei der Frau, da gibt es halt ein Gewitter.
Ja.
Ja, da funken alle Nervenzellen kreuz und quer.
Mhm.
Und das ist die Fähigkeit der Frau, die kann einfach viel mehr reininterpretieren in etwas.
Mhm.
Ja, die ist viel stresssensibler, weil sie natürlich auch früher als... Ja, wenn die Männer auf der Jagd waren, dann mussten die Frauen sich stärker vernetzen, um dann auch Gefahren besser wahrnehmen zu können im direkten Umfeld. Deswegen ist auch der 360-Grad-Blick der Frau deutlich besser als beim Mann. Weiß jeder aus dem Haushalt, der Mann läuft einfach an der Mülltonne vorbei.
Ja.
So. Das ist nicht bös gemeint, sondern das Gehirn schafft es einfach nicht.
Ich bin ja nicht sicher, ob das eine Verschwörung der männlichen Wissenschaftler ist.
Nee, das,
damit sie nie wieder den Müll raustragen müssen.
Das ist, ziemlich eindeutig. Das Männergehirn ist mehr für distant, also für eine Wahrnehmung etwas weiter entfernt, besser geschult. Das weiß man zum Beispiel auch, wenn man sich versucht zu orientieren. Dann sind die Männer meistens etwas besser als die Frauen. Das ist nicht immer so, aber in der Tendenz ist das so. Was wollte ich damit sagen? Wo waren wir stehen geblieben?
Eigentlich wolltest du Fehlgeburten erklären.
Ja, Fehlgeburten. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, dass wenn zum Beispiel...
Frau sensibler auf Stress reagiert.
Frau sensibel auf Stress reagiert, dass sich das Ganze natürlich auftürmt wie so ein Orkan, ja, und dann dafür sorgt, dann sagt die Natur, lieber unter den Bedingungen kein Kind.
Ja, und Reproduktion ist vielleicht auch in dem Moment nicht wichtig.
Genau. Ja.
Wenn man sich jetzt, im Kampfmodus befindet sozusagen oder im Fluchtmodus. Oder?
Genau, weil es macht ja keinen Sinn, eine neue Generation aufzubauen sozusagen, wenn ich selber in Gefahr bin.
Stimmt.
Ja? Ja. So, da geht natürlich die körperliche Integrität der Mutter dann erstmal vor.
Ja.
Denn eine Schwangerschaft ist auch eine Riesenbelastung.
Klar.
Wenn jetzt die Mutter eh schon sehr stark belastet ist durch Stress, durch Schwermetalle, durch Fehlernährung, durch Bewegungsmangel, also da könnte ich dir jetzt 98 Lifestyle-Faktoren aufzählen, dann ist der Ballast so groß, der Rucksack, der da hinten drauf hängt, ja, der ist voll mit Beton. Und dann auch noch für eine neue Generation zu sorgen, das hat der Organismus auch nicht vorhin. Das ist einfach zu viel. Das ist too much. Deswegen hast du ja auch bei afrikanischen Völkern so viele Fehlgeburten zum Teil, weil wenn die unter Nahrungsmangel stehen, das ist ein großer Stress.
Okay. Ja, klar, auf jeden Fall.
So, und da ist die Mutter in Gefahr und dann kann man nicht auch noch dafür sorgen, dass eine neue Generation...
Ja. Die auch überlebensfähig ist, muss man ja auch sagen. Ne?
Ja. Ja.
Spannend. Stichwort, ich weiß, du kannst wahrscheinlich noch 2 Stunden drüber sprechen, aber Stichwort Ernährung.
Ja.
Kann man irgendwie, also wenn man versucht, ein paar Stressoren zu reduzieren in seinem Leben, was kann man über Ernährung noch versuchen,
damit es funktioniert? Über Ernährung kann man natürlich sehr, sehr viel versuchen, aber man muss in erster Linie mal sich entspannen, was Ernährung anbelangt. Also man muss jetzt in Ernährung nicht auch noch perfekt sein wollen.
Oh, okay, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass du das dein Rat ist.
Die perfekte Köchin, das perfekte Einkaufen, die Meta-Qualität, das ist alles wichtig. Ja? Alles Dinge, die auch täglich in meiner Beratung eine Rolle spielen. Aber wenn es darum geht, dass jemand sehr, sehr gestresst ist und aus diesem Grund eben keine Kinder in die Welt setzen kann, dann sollte man doch eher mal die Bremse ansetzen und sich nicht noch mit Themen belasten, die einfach jetzt vielleicht in dem Moment keine große Rolle spielen. Man muss aber dazu sagen, dass wir fixieren das ja dann immer alles auf die Frau, aber es gibt natürlich auch schon schöne Studien, die zeigen, dass die Qualität der Samen der Männer extrem
abgenommen hat. Ja.
Und das Dümmste, was man machen kann, ist sein Smartphone in der Hosentasche halten.
Ist tatsächlich so, ja?
Ja, klar. Das ist also einer der bekanntesten Umweltmediziner, hat dazu gerade einen sehr schönen Artikel geschrieben. Da frage ich mich manchmal, wo ist die Sensibilität der Leute geblieben? Ja? Die tragen den ganzen Tag an ihren Hodensäcken, tragen die ihr Smartphone, ihr Apple iPhone
und wundern sich,
dass es nicht mehr funktioniert. Nicht, ja? Das ist jetzt kein Voodoo, das ist eindeutig nachgewiesen. Ja? Dass damit die Spermienqualität nachlässt. Oder man sieht halt, dass die manchmal in ihrem Oberhemd das direkt am Herz tragen und so weiter. Ja, ich weiß noch, wie das Ganze anfing mit dem Mobilfunk. Da haben wir noch versucht, irgendwie die ganze Strahlung aus dem Auto rauszukriegen, ja, mit irgendwelchen Konstruktionen.
Wo trägst du dein Handy? Also ich frage mich gerade, wo man es dann trägt. Ne? Also gut, wir Frauen haben Taschen. Ne?
Ja, aber Männer.
Ja.
Ich habe auch eine Tasche. Ich habe es nie in meinen Hosentaschen oder sonst wo.
Okay.
Ich schalte es abends aus.
Das mache ich tatsächlich auch.
Ja, ich schalte es auch zwischendurch mal aus. Ich versuche einfach einen etwas anderen, entspannten Umgang damit zu haben. Ne? Denn man muss ja auch nicht 24 Stunden erreichbar sein.
Nee, ja, das stimmt, absolut. Um nochmal auf Ernährung zurückzukommen, also du plädierst für eine entspanntere Sichtweise und sich nicht auch noch zu stressen, indem man sich vermeintlich perfekt ernährt.
Ja.
Aber so grundsätzliche Sachen wie auch Industriezucker.
Wir hängen ja nur in Trends. Ja, die Leute ernähren sich vegan, weil das jetzt gerade eben der Trend ist. Und das Verständnis von vegan ist dann im Grunde die Currywurst mit irgendeiner Rügenwälder Tofuwurst auszugleichen. Ja, beides ist genauso schlecht. So, also wenn man für die Arterhaltung sorgen möchte, dann sollte man eins tun, man sollte sich möglichst mikronährstoffreich ernähren. Also nicht energiereich, wie das alle tun.
Ja,
ein belegtes Brötchen, was ist das? Höchster glykämischer Index, weißes Brötchen, Weißmehl. Sondern man enthält überhaupt kein Milligramm Mikronährstoff.
Gib mal ein Beispiel, was enthält Mikronährstoffe?
Ja, Mikronährstoffe, das ist Zink, das ist Magnesium, das sind Mineralstoffe, das sind Spurenelemente, das sind Vitamine, das sind all die Sachen, die wir in der Apotheke kaufen. Mhm. Ja, aber das ist natürlich Quatsch, weil wir das natürlich reichlich in Nahrungsmitteln haben. Das heißt, wenn wir uns naturbelassen uns ernähren würden, in einer hohen Qualität, möglichst ohne Glyphosat und möglichst ohne den ganzen Quatsch, der da über die Landwirtschaft mit reinkommt. Und die Nahrungsmittel sind natürlich nur so gut, wie sie letztendlich hergestellt werden. Ja. So, und wenn sie halt unter hohen industriellen Einsatz hergestellt werden, dann sind sie A, mikronährstoffarm und sie sind B, natürlich auch mit Toxinen belastet. Wie zum Beispiel das bekannteste ist Glyphosat, wo wir heute noch nicht 100% wissen, was das Zeug überhaupt macht. Mhm. Aber ich sehe es halt in umweltmedizinischen Analysen, sehe ich es halt häufig.
Ja.
Und umso naturbelassener man sich ernährt, ich will jetzt nicht sagen, sein eigenes Gewächshaus wieder aufmachen, aber man kann eben qualitativ hochwertige Nahrungsmittel essen. Jetzt vor kurzem habe ich die Leiterin der Demeter-Akademie habe ich interviewt und ich habe mir dann den Richtlinienkatalog mal durchgelesen, was man alles erfüllen muss, um ein Demeter-Hof zu sein.
Ah, okay.
Wow. So, das ist gigantisch, da musst du 120 Seiten lesen. Ne?
Oh, wow.
Ich bin bis Seite 80 gekommen.
Dann hast du keine Lust.
Ja, also wenn ich als Bauer da meinen Hof umstellen will, dann muss ich schon richtig was tun dafür.
Das hört sich auch richtig teuer an wahrscheinlich, oder? Das ist ja auch eine Frage des Geldes wahrscheinlich, oder?
Ja, teuer ist ja relativ. Ne? Also entsprechend werden natürlich die Lebensmittel teurer. Aber wir wollen, die Autos werden immer größer und die Lebensmittel werden immer schlechter. Mhm. Die müssen immer billiger werden. Mhm. Das passt irgendwann auch nicht mehr zusammen.
Nein, absolut. Ja, das stimmt. Ja, vielen, vielen Dank für diese ausführlichen Ausführungen. Magst du noch, also Schluss, hast du noch ein Schlusswort für meine Zuhörerinnen und Zuhörer? Noch so ein, irgendwas, was du denen mitgeben möchtest?
Denen, die sich dafür dein Thema interessieren, natürlich. Ich würde auf jeden Fall den Tipp mitgeben, also am Kopf anzufangen. Ja, nicht unbedingt Ernährung als das Top-Thema da zu sehen, sondern erstmal am Kopf anfangen, sich zu entspannen. Also sich nicht verkeilen in diesen Wunsch, jetzt unbedingt nächsten Monat, dieses Halbjahr oder nächstes Jahr muss es passieren, so nach dem Motto. Das hat eben die Natur nicht vorgesehen, sich da einen lockeren Umgang damit zu pflegen. Und wenn vier Kinder kommen, dann kommen sie halt. Und wenn es von heute auf morgen nicht geht, dann hat das auch seinen Grund. Ja? Mhm. Dann soll das auch so sein. Mhm. Dann sollte man vielleicht sich mal an einen Experten wenden, der nicht in der Petrischale das Ganze betreibt, sondern der vielleicht auch mal die Stressoren rausholt. Ja. Sowohl die psychischen Stressoren als auch die physischen Stressoren. Mhm. Ja, der vielleicht vorher mal eine Entgiftung macht, der vorher vielleicht auch ein bisschen Bewegung wieder integriert. Mhm. Der ein bisschen in der Ernährung was umstellt, aber vor allen Dingen, der auch am Kopf arbeitet.
Ja.
Ja? Mhm. Also so 2-3 Sessions Mental Coaching machen da durchaus Sinn.
Mhm.
Ja, damit man auch wieder eine gesunde Balance zwischen das, was ich eingangs erwähnt habe, Sympathikus, Parasympathikus herstellt. Mhm.
Ja.
Ja, denn Reproduktion ist nun mal was Parasympathisches.
Mhm.
Und wenn dann der Magen rebelliert, weil man zum falschen Zeitpunkt isst und chronisch gestresst ist, dann ist das im Reproduktionsorgan letztendlich genauso.
Ja.
Also wenn das nicht funktioniert, dann ist es so ähnlich, als wenn man Pantoprazol gegen die Magensäure nimmt.
Oh ja.
Ja?
Oh ja.
Das ist eigentlich auch nicht vorgesehen, ja? Nee. Überschießende Magensäureproduktion. Aber die Apotheken sind voll davon.
Ja, ja. Absolut.
Ja.
Super, ganz herzlichen Dank. Das war ein gutes Schlusswort.
Gerne.
Herzlichen Dank. Ja, ihr Lieben, das war eine sehr wissenschaftliche Folge heute bei Alles da, nur Ella nicht. Und ich hoffe, du kannst dir trotzdem was für dich mitnehmen. Und auch wenn Menschen in der Kinderwunschzeit den Rat, fahrt mal in den Urlaub, um euch zu entspannen, hassen, inklusive mir übrigens, sage ich zum Ende dieser Folge trotzdem, entspann dich. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind.